Willkommen zum neuen OHN-Podcast. Heute spreche ich mit Christian Grobe, dem Gründer und Geschäftsführer von Billy, einem deutschen Payment-Startup, welches Ende letzten Jahres einfach mal so eben 86 Millionen Euro Finanzierung einsammeln konnte. Christian, stell dich doch einfach vielleicht mal kurz vor und erzähl uns, was Billy so macht und vor allem, was euch von anderen Payment-Anbietern so unterscheidet.
Ja, sehr gerne. Erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, über Billy zu sprechen. Also Billy ist ein Unternehmen, das es anderen Unternehmen ermöglicht, im Internet online einzukaufen. Also quasi das, was wir den guten alten Rechnungskauf aus der alten Zeit per Offline-Rechnung kennen, das übertragen wir ins Internet. Also viele werden das wahrscheinlich von Klarna und Firmen in den USA für Privatpersonen kennen. Und wir bieten dieses Modell an für Geschäftskunden. Das ist letztendlich das, was Billy in einem Satz tatsächlich macht. Und was uns unterscheidet von Konkurrenten, das ist, glaube ich, eine ganze Reihe. Erstmal sind wir diejenigen, die, glaube ich, diese Kategorie definiert haben und haben dort echte Pionierarbeit geleistet, weil vor uns noch keiner wirklich ein alleine auf B2B fokussiertes Rechnungskaufangebot für das Internet gemacht hat. Wir haben damit vor, ich würde mal sagen, so 3 Jahren angefangen, auf speziellen Request von vielen Händlern, weil wir sind ja auch, wenn man unsere Historie anguckt, eher als Factoring-Anbieter gestartet. Also wir hatten ja 2017 mal die Idee, das Factoring zu digitalisieren und in den Mainstream zu tragen, dass es nicht nur große Firmen irgendwie nutzen können, sondern auch der ganze Mittelstand und letztendlich jede kleine Firma und jeder Freelancer. So, und haben dann aber immer gemerkt, dass wir zwar ein relevantes Problem lösen, aber das eigentlich relevanteste Problem noch gar nicht so richtig erkannt hatten, nämlich das Thema Echtzeitzahlungen von Unternehmen im Internet bei Online-Einkäufen. Und so ist vor 3 Jahren dann halt wirklich die Kernidee von Billy dann richtig rausgeschält worden. Und seitdem sind wir eigentlich dran, ein Produkt zu bauen, das diesen Einkauf und dieses Einkaufserlebnis für Unternehmen im Internet optimiert. Und was uns, glaube ich, auszeichnet, verglichen mit allen anderen, dass wir über diese Zeit unheimlich viel Erfahrung sammeln konnten. Einerseits darin, wie man dann wirklich auch dann echte Unternehmen, wenn man sie nicht sieht, von Fake-Unternehmen unterscheiden kann. Also das große Thema Identitätsbetrug. Da haben wir, glaube ich, sehr viel Pionierarbeit geleistet, Modelle zu bauen, die das sehr trennscharf können. Und ich glaube auch das ganze Produktangebot, was wir drumherum gebaut haben. Wenn man sich mal anguckt, das ist ja nicht nur der einzelne Einkauf, der mich als Unternehmen und vor allen Dingen als Finanz- und Einkaufsabteilung eines Unternehmens beschäftigt, sondern ist eigentlich das, dass ich regelmäßig im Internet einkaufen will und das regelmäßig einfach funktionieren soll. Und hier hat auch Amazon relativ viel Pionierarbeit mit dem Amazon Business Account gemacht und geleistet. Und was wir bauen und drumherum gebaut haben um unser Rechnungskaufangebot, ist so eine Art Amazon Business Account für das ganze Nicht-Amazon-Internet. Also quasi, wir ermöglichen es unseren Händlern, dass sie ihren B2B-Einkäufern eine ähnliche Erfahrung bieten können mit einer Einkaufsplattform, wie das auf Amazon ist. Das heißt, dass die Einkäufer quasi all unsere Händler in einem Portal bündeln können, dass sie dort ihre Finanzabteilung Rechnungen runterladen kann, dass sie bestimmte Nachfragen zu einzelnen Bestellungen über das Portal dann nichts abwickeln kann, dass das ganze Beschwerdemanagement über ein zentralisiertes Portal läuft, dass quasi Kollegen aus der Finanzabteilung, aus der Einkaufsabteilung eingeladen werden in dieses Portal, dass Limitvergaben, Limitänderungen für Online-Bestellungen, bestimmte Rechte, was man kaufen kann, was man nicht kaufen kann, über dieses Portal abgewickelt wird. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die es dann auch mittelgroßen und kleineren Online-Händlern ermöglichen, ihren B2B-Einkäufern eine Erfahrung zu bieten, die man normalerweise nur auf so großen Plattformen wie Amazon findet. Und das ist, glaube ich, das Zweite, was uns sehr einzigartig macht, was es bei keinem unserer Konkurrenten gibt.
Du hast ja jetzt auch schon Klarna direkt erwähnt. Es gibt ja auch zahlreiche andere Zahlungsanbieter inzwischen. Was denkst du denn, ist der Grund, warum keiner von denen vor euch auf die Idee kam? Also ich meine, gerade so Klarna hat ja eigentlich so die ganze Struktur dafür schon da, für diesen einfachen Einkauf, den es aber bisher nur im B2C-Bereich angewendet hat. Warum haben die das nicht einfach sich gedacht, warum nicht auch für Geschäftskunden? Also wo hat es bei denen gehapert? Warum hattet ihr diese Idee zuerst?
Ja, gute Frage. Und es ist so häufig, es ist am Ende nicht die Idee, die einen Unterschied macht, sondern die Ausführung der Idee. Und Klarna hatte diese Idee natürlich auch. Ja, und diese Idee ist jetzt nicht das Originelle. Und Klarna hat es ja sogar versucht, haben seit 2019 ein eigenes B2B-Angebot in den Heimatmärkten, insbesondere Schweden, Finnland und Norwegen, ausgebaut, haben aber gemerkt, dass es natürlich viele Synergien jetzt auf der Händlerseite gibt. Also quasi für den Händler ist es eigentlich egal, ob es ein B2B oder ein B2C-Checkout ist auf der Seite. Wo der große Unterschied herkommt, ist am Ende dann auf der Käuferseite, weil da macht es einen riesengroßen Unterschied, ob der Einkäufer eine Privatperson ist oder ob der Einkäufer tatsächlich ein Geschäft ist oder ein Businesskunde. Und die Natur der Sache ist irgendwie, dass es drei große Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede erklären dann, warum hat Klarna es versucht und dann entschieden, und dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen, wir wollen das nicht selbst machen, sondern wir wollen das lieber Billy überlassen. Und diese Unterschiede sind die folgenden. Erstmal ist es was ganz anderes, ob ein Privateinkäufer einkauft oder ein Business-Einkäufer, wenn man sich das notwendige Limit anguckt. Also wenn du jetzt ein neues MacBook kaufst, dann reichen dir irgendwie 2.000, 2.500 Euro Limit. Das heißt, man kann das relativ überschaubar gestalten. So, wenn ich jetzt für Billy, für meine Newsstarter jeden Monat, sagen wir mal, 10 Laptops einkaufe, dann brauche ich auf einmal nicht mehr 2.500 Euro Limit, sondern 25.000 Euro Limit. Das heißt, ich habe ein viel höheres Risiko bei einer Einzeltransaktion, aber ich habe trotzdem den gleichen Wunsch des Einkäufers, dass diese Entscheidung über ist Rechnungskauf möglich oder ist Rechnungskauf jetzt nicht möglich, in Echtzeit gefällt wird. Das heißt, du hast ganz andere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Kreditmodelle, die dahinter liegen müssen, weil du halt nicht einfach sagen kannst, na gut, die Bestellung ist so klein, es gibt so viele davon, dass geht durch Portfoliorisiko irgendwie sich aus, sondern du musst halt eine ganz andere Prüfalgorithmen anlegen. Also das zweite Thema ist, dass natürlich auch das Thema Betrugsprävention nochmal ein viel komplexeres ist. Weil wir müssen nicht nur prüfen, gibt es die Person wirklich, die dort kaufen möchte, sondern wir müssen prüfen, die Person, die dort rein einkaufen möchte, wenn es die gibt, darf die für dieses Unternehmen einkaufen? Und ist das überhaupt eine Person, die in diesem Unternehmen arbeitet? Und wenn das eine Person ist, die in diesem Unternehmen arbeitet, setzt das voraus, dass wir erstmal festgestellt haben, dass es dieses Unternehmen wirklich gibt. Ja, das sind alles Dinge, die im B2C-Bereich jetzt nicht so relevant sind. So, und der dritte Unterschied ist der, dass die, was ich gerade schon angesprochen habe, auch als ich die Feature-Unterschiede erklärt habe zu unseren Konkurrenten, dass es auf der Seite der Geschäftskunden ganz andere Anforderungen gibt als auf Seite der Privatkunden. So, dich als Privatkunde interessiert im Post-Purchase vielleicht, okay, wo ist meine Bestellung? Wie kann ich irgendwie eine Rücksendung in Auftrag geben? Wie kann ich vielleicht über die App irgendwie andere Shops suchen? Was jetzt den Business-Einkäufer interessiert, sind eher anders gelagerte Fragen. Da geht es eher darum, wo ist denn meine Rechnung? Weil ich habe eine Buchhaltung und dich als Privatkunde interessiert die Rechnung am Ende nicht. Ja, wenn du bezahlt hast, musst du die Rechnung nirgends aufbewahren. So, Unternehmen haben dagegen die Anforderung, die Rechnung in ihre Buchhaltung zu überführen, alles sauber zu hinterlegen, es muss eine umsatzsteuerkonforme Rechnung sein und so weiter. Also das heißt, das ganze Thema rund um Post-Purchase ist ein ganz anderes. Auch das für ein Unternehmen gibt es nicht nur einen Einkäufer, weil du kaufst immer für dich ein. Ja, es für keine andere Person oder eher sehr selten. Im Unternehmen ist das gang und gäbe, dass ganz viele Personen für das Unternehmen einkaufen. Das heißt, man braucht ganz andere Prozesse, um Freigabealgorithmen reinzubauen in die Post-Purchase-Experience, um dann am Ende sicherzustellen, dass die Leute, die dann auch einkaufen, dass dann das Unternehmen auch sagt, ja, die sollen auch in diesem Betrag einkaufen können. Also ja, diese drei Unterschiede brauchen halt, genau, es ist viel komplexer, brauchen halt viel mehr Features, andere Features, sodass es halt zum B2C eigentlich keinerlei Synergien gibt. Das heißt, alle Synergien liegen auf der Integration der Händlerseite. Die ist mehr oder weniger gleich. Aber auf der Einkäuferseite gibt es keine Synergien zwischen dem Privatkunden, der kauft, und einem Unternehmenskunden, der kauft. Und das ist der Grund, warum es auch für Klarna niemals richtig funktioniert hat, das unter einem Dach zu bauen, sodass wir jetzt in der strategischen Kooperation, die wir auch mit Klarna eingehen oder eingegangen sind im letzten Jahr, vollständig deren gesamtes bestehendes Geschäfts in den Nordics für uns übernehmen.
Also du hast jetzt gerade schon erwähnt, wollte ich auch ansprechen, dass ihr eine Kooperation mit Klarna gestartet habt. Genau. Wie genau sieht denn die aus? Also habt ihr jetzt nur quasi diesen B2B-Bereich, den die schon so ein bisschen versucht haben aufzubauen, übernommen? Oder was genau gebt ihr euch dann noch so gegenseitig, Billy und Klarna?
Ja, ich glaube, wir geben uns wechselseitig, lösen wir für uns die zwei größten Probleme, die wir als Einzelfirma jeweils hatten. Für uns war das größte Problem, dass natürlich Technologie wie die unsere, und du hast ja gemerkt, was die alles kann, aber das heißt, wenn die viel kann, dann ist es auch nicht ganz so einfach, die zu integrieren. Man drückt nicht zwei Knöpfe und dann auf einmal ist Billy in deinem Checkout als Zahlungsmethode, sondern du musst eine Schnittstelle integrieren, die hat halt sehr viel Funktionalität. Das heißt, du musst die ganzen Datenflüsse, die du in deinem Online-Shop hast, die müssen dann auch zu den Billy-Anforderungen passen, sodass Billy dann halt auch die Daten so verarbeiten kann, dass wir darüber entscheiden können, passt oder passt nicht im Rechnungskauf. So, und diese Integration, viele Händler sagen, wow, super Produkt, aber meine Roadmap ist voll. Ich kann jetzt nicht irgendwie 2 Monate für eine Integration aufwenden. Ich würde es gerne machen, aber ich habe einfach nicht die Zeit. So, und da war für uns natürlich die Integration mit Klarna jetzt total relevant, weil es ist nicht nur eine technische, beziehungsweise nicht nur eine rein finanzielle, beziehungsweise Sales-Kooperation, sondern eher eine technische Kooperation. Das heißt, wir haben komplett unser Produkt in Klarna integriert. Das heißt, jeder Händler da draußen, das sind ja ein paar hunderttausend, der Klarna hat, kann per einfacher Konfiguration und Knopfdruck und Unterzeichnen von einem One-Pager letztendlich Billy über die Klarna-Schnittstelle nutzen. Also für uns bedeutet das, dass wir auf einmal unsere Lösung, die sehr viele Händler gut finden, diese Integrationshürde wegnehmen und diejenigen, die Klarna haben, letztendlich per Knopfdruck uns integrieren können. So, das heißt, unser Problem, Go-to-Market nennt man das immer, ist auf der Stelle massiv gelöst. Auf der anderen Seite lösen wir für Klarna das Problem, dass sie natürlich verstanden haben, dass viele ihrer Händler ein Need haben, B2B-Kunden bedienen zu können. Weil wir sehen das ja auch alle, unsere großen Kunden, die sind nicht reine B2B-Kunden oder reine B2C-Kunden, sondern die sind beides. Die haben Geschäftskunden, die auschecken, und die haben Privatkunden, die auschecken. Also man sieht das beispielsweise, Grave ist jetzt einer unserer neueren, größeren Kunden. Da kaufen halt Privatpersonen ihr Apple Gear ein und da kaufen Unternehmen ihr Apple Gear ein. Das heißt, Klarna hat immer mehr diese Anfrage bekommen: Ich möchte gerne aus einer Hand, aus einer Schnittstelle B2C und B2B anbieten. Könnt ihr das? Und deswegen hat Klarna ja auch versucht, es zu bauen, hat gemerkt, es ist zu kompliziert. Und so kann Klarna über Billy halt Best in Class Rechnungskauf für Unternehmen anbieten, ohne es selbst bauen zu müssen und sich an der Stelle zu verzetteln. Und so sind quasi die beiden größten Herausforderungen, die die Unternehmen einzeln hatten, durch diese Kooperation gelöst worden.
Ja, super. Aber wie findet jetzt ein Unternehmen, also ein Händler raus, ob das für sie wirklich so die richtige Lösung ist oder ob es vielleicht nicht besser wäre, sich was Eigenes programmieren zu lassen von der Inhouse-IT-Abteilung, eine eigene Zahlungslösung? Also woran kann man das festmachen, dass es besser ist, das auszulagern an einen etablierten Zahlungsdienstleister wie euch, versus die eigene Lösung?
Ja, ich glaube, da muss man sich jetzt angucken, habe ich auch die Fähigkeiten, das selbst zu bauen, oder macht es für mich mehr Sinn, mit einem Partner zusammenzuarbeiten? Und wenn man sich jetzt mal die Schwerpunkte anguckt, was diese Lösung können muss, dann kann man, glaube ich, so einfach abhaken. Also, ich kann jedem sagen, wenn man Rechnungskauf anbieten muss oder will, dann sollte der funktionieren, sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Also es ist, glaube ich, keine gute Erfahrung, wenn man sagt, du musst dich jetzt erstmal anmelden, dann dauert es irgendwie 2 Wochen, bis du für einen Rechnungskauf freigeschaltet bist. Und nur wenn du irgendwie wiederholt bei mir kaufen willst, ist der Rechnungskauf für dich sinnvoll, weil es erstmal 2 Wochen dauert, überhaupt dich in meine Systeme irgendwie einzupflegen und zu überprüfen, will ich das machen. Das zweite große Thema, was es gibt, der Rechnungskauf muss verschiedene Kanäle abdecken können. Also er muss nicht nur online funktionieren, sondern er muss auch für, wir nennen das Telefon-Orders oder E-Mail-Orders, das ist in B2B immer noch ein sehr, sehr großes Thema, funktionieren. Und er funktioniert perspektivisch, wie das jetzt auch bei unserer Lösung mit Klarna der Fall ist, dann am besten auch noch in deinem Shop, den du physisch irgendwo vor Ort hast. Das heißt, du musst die Technologie so aufstellen, dass sie über verschiedene Kanäle, also Online-Checkout, Telefon, E-Mail und am besten auch noch im Store dann am Ende funktioniert. Sondern das dritte Thema ist, und da gibt es wahrscheinlich sogar nicht mal eine Lösung, wenn man das selbst bauen will, weil das, was ich vorhin gesagt habe zu diesen Anforderungen aus der Post-Purchase, aus dem Post-Purchase-Bereich, also alles das, was nach dem Kauf, nachgelagert zum Kauf liegt, da haben Business-Einkäufer ja immer mehr das Bedürfnis, aus einer Plattform letztendlich Verwaltung zu betreiben, also eine Plattform zu haben, wo sie ihre Rechnungen runterladen können, wo sie Beschwerdemanagement durchführen können und so weiter. Natürlich könnte ich das theoretisch auch als Einzelunternehmen bauen und könnte so einen Login-Bereich bereitstellen mit Profilen, wo dann ein Käuferunternehmen dann auch die Einkaufsmanager hinterlegt, die Finanzabteilung dazu einladen kann und all diese Dokumente verfügbar sind. Aber wenn man das mal weiterdenkt, ist es halt so, dass ich als Einkäufer ja nicht 25 von diesen Logins haben will. Wenn ich einmal im Online-Baumarkt einkaufe, dann kaufe ich bei einem Elektronikhändler online ein, dann kaufe ich vielleicht online Getränke ein. Und ich will ja nicht bei jedem immer mein gesamtes Team einladen müssen, weil das wird dann irgendwann ja ein Verwaltungsalbtraum. Und das ist so der dritte Bereich, den man im Blick haben muss und wo ich sagen muss, wenn man den anguckt, dann wird schon klar, warum es sehr viel Sinn machen kann, jetzt in diesem Zeitpunkt so eine Lösung auszulagern. Und was ich immer so, ich habe auch, ich glaube, zuletzt irgendwo einen Gastbeitrag dazu veröffentlicht, was ich Händlern immer sagen kann. Also gehen wir mal davon aus, ihr habt weniger als 50 Kunden, die alle immer wiederholend bei euch jeden Monat kaufen. Diese Kunden sind relativ große Kunden. Das heißt, Kreditlimite für diese Kunden bei einem Rückversicherer zu bekommen, ist kein großes Problem. Und diese Kunden haben auch alle ungefähr gleiche Anforderungen, was das Zahlungsziel angeht. Naja, dann würde ich sagen, kann man es selbst bauen. Aber wenn man eher auf das klassische Portfolio guckt, dass dort Gastbestellungen, wiederholende Bestellungen sich jeweils die Klinke in die Hand geben, dass die Einkäufer auch dann unterschiedliche Vorstellungen haben, mal 30 Tage, mal 60 Tage, am besten noch jeden Einkauf dann individuell mit einem Zahlungsziel belegt, dann das ganze Thema rund um die nachgelagerte Einkaufserfahrung, was ich beschrieben habe, wird, glaube ich, relativ schnell deutlich, dass es extrem schwierig ist und wahrscheinlich viel ressourcenaufwendiger ist, das selbst zu bauen. Und am Ende dann doch keine gute Erfahrung rauskommt für den Kunden. Und um das vielleicht mal ein bisschen plastisch zu machen. Also wir kaufen häufig Elektronik im Internet ein. Und wir haben bei einem Händler, bei dem wir einkaufen, kaufen wir auch gerne dann über den Checkout ein. Ist so gerade 10 Laptops bestellt, haben dann im Checkout die Nachricht bekommen, ja super, Rechnungskauf, 30 Tage, alles klar, Ware wird dann losgestellt. So, dann haben wir anderthalb Tage später eine E-Mail bekommen. Oh, übrigens, das Kreditlimit hat nicht ganz ausgereicht. Deswegen können wir diese Bestellung jetzt nicht durchführen. Diese 10 Laptops, die ihr bestellt habt, sind jetzt doch nicht auf den Weg geschickt. Bitte ruft euren Kundenbetreuer an, um am Ende dann eine neue Zahlungsmethode festzulegen. Ja, und dann ist das einfach ein Wahnsinnsprozess. Du denkst erstmal, die Bestellung ist abgeschlossen, die Laptops kommen wirklich pünktlich an für deinen Newsletter, dann erfährst du anderthalb Tage später, nee, das Ganze hat doch nicht funktioniert. Und dann hast du nicht mal die Möglichkeit, das digital online zu resolven, sondern du sollst jemanden anrufen, um dort dann zu besprechen, welche alternative Zahlungsmethode du verwenden kannst, um diese Bestellung loszutreten. Und das sind dann häufig Prozesse, die wir sehen, was passiert, wenn du es selber baust. Also das muss nicht so sein, aber ich habe das jetzt schon wirklich das ein oder andere Mal erlebt, dass diese Prozesse beim Selbstbauen häufig dann ja nicht ganz so modern sind, wie man sie aus dem B2C kennt.
Ja, vor allem telefonieren geht gar nicht. Also da würde ich, wäre schon komplett raus an der Stelle.
Ja, ich habe noch eine schöne Geschichte dazu. Ich habe tatsächlich auch wieder Elektronikbestellungen, Thema Betrugsprävention. Auch da haben wir bestellt, Limit hat diesmal ausgereicht, aber da rief mich dann auch der Kundenbetreuer an und sagte, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr diese Bestellung XYZ und ZAB wirklich aufgegeben? Seid ihr das? Und kannst du bitte das schriftlich bestätigen? Also schreib mir das bitte einmal auf, unterschreib, mach einen Stempel drauf, scan's ein und schick mir per E-Mail, dass
das noch per Fax, ne?
Eine Bestellung von euch ist. Ja, am besten wäre es noch per Fax, aber es ist Wahnsinn. Ja, also ich habe was online bestellt und um sicherzustellen, dass das wirklich von Billy kam, ruft er mich an. Ich soll nicht nur telefonisch bestätigen, sondern was ausdrucken, unterschreiben, ist einscannen und dahin schicken. Und wenn du dir überlegst, ne, was das für ein Wahnsinnsaufwand und für ein frustrierendes Erlebnis für den Kunden ist, wird relativ schnell klar, dass diese Art, den Rechnungskauf abzuwickeln, in-house wahrscheinlich nicht mehr den Kundenanforderungen heutzutage gerecht wird.
Eindeutig nicht. Wir haben es jetzt die ganze Zeit so als Rechnungskauf bezeichnet, aber es ist ja eigentlich, es läuft ja offiziell unter Buy Now, Pay Later, heutzutage nennt man das, ne? Ja. Aber dieser ganze Buy Now, Pay Later, BNPL-Bereich, gerät ja auch ab und zu mal ganz gerne unter Kritik, gerade was so B2C angeht, weil viele Kunden sich dann anfangen zu verzetteln, ihre Rechnung nicht mehr ganz im Blick behalten und in irgendeine Schuldenfalle geraten. Wie sieht denn das jetzt im B2B-Bereich aus? Wie kann man da dann Unternehmen davor schützen, auch irgendwie sich zu verzetteln und in der Schuldenfalle zu landen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten des Schutzes oder haben die einfach dadurch, dass es ja keine Privatperson ist, sondern eine ganze Buchhaltung dahinter ist, sowieso besseren Überblick?
Ja, also davon sollte man ausgehen. Jemand, der ein Unternehmen führt, der hat ja nicht nur Rechnungen, die er online bezahlt, sondern auch einen großen Teil, der noch im traditionellen Offline-Bereich bezahlt. Und es ist ja gang und gäbe für ein Unternehmen, einzukaufen, zu verkaufen, die Finanzen im Blick zu haben, nochmal viel mehr als für Privatpersonen, wo das nicht wirklich zur Ausbildung, zum täglich Brot gehört. Deswegen kann man bei Unternehmen davon ausgehen, dass diese Dinge gut oder besser als bei Privatpersonen funktionieren. Aber trotzdem finde ich das, was du gesagt hast, Transparenz zu schaffen. Deswegen ja auch wieder dieses Käuferportal, was ich angesprochen habe, ne, wo man wirklich alle Bestellungen, die man online getätigt hat als Unternehmen, von jedem einzelnen Einkäufer in der Buchhaltung wirklich überblicken kann, wo man genau weiß, okay, wann ist welche Rechnung fällig? Wann muss ich welches Zahlungsziel vielleicht nochmal ein bisschen verändern, weil jetzt meine Liquidität vielleicht gerade hier knapp wird? All diese Funktionalität, die bietet natürlich so ein Anbieter wie wir an, um es dann den Einkäufern auch leichter zu machen, den Überblick, also Stichwort Transparenz, was du gesagt hast, besser im Blick zu behalten.
Ja. Billy, das Unternehmen gibt es jetzt schon seit 5 Jahren, habe ich gesehen. Und es läuft aber immer noch unter dem Namen Startup. Was ist denn in deinen Augen, was macht denn dann noch ein Startup aus und wie lange ist ein Startup eigentlich ein Startup? Also seid ihr denn nicht irgendwann da angekommen, wo ihr kein Startup mehr seid oder wann kommt dieser Punkt?
Boah, das ist eine sehr philosophische Frage. Wann ist ein Startup nicht mehr ein Startup? Gemeinhin geht man ja davon aus, dass irgendwann die Profitabilitätsschwelle erreicht ist und man nicht mehr auf VC-Geld angewiesen ist. Ich glaube, das ist so die beste Antwort, die ich geben könnte, mit härtesten Fakten, dass man dann vielleicht kein Startup mehr ist. Man könnte natürlich aber auch über so das Mindset und die Art, wie man Probleme löst und wie schnell man sich bewegt, sprechen, was sicherlich auch Startups auszeichnet. Und ich glaube, bei beidem ist es noch so, also wir sind immer noch ein Unternehmen, was sehr schnell, sehr individuell auf Kunden eingehen kann und, glaube ich, gute Lösungen für unsere Kunden bauen kann. Und das immer noch auf VC-Geld angewiesen ist. Deswegen ja auch diese große Finanzierungsrunde von knapp 90 Millionen Euro, weil wir einfach in diesem Bereich, was sehr wichtig ist, langen Atem haben müssen. Diese Lösungen, haben wir ja vorhin besprochen, sind technisch komplex. Und unsere Kunden erwarten auch, dass wir über einen langen Zeitraum halt sicher finanziert sind, weil sie vertrauen uns immer in ihren Checkout an. Und da geht es halt wirklich eigentlich ans Eingemachte dieser Unternehmen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, lange finanziert zu sein. Und ich denke mal, so in 3 Jahren, 4 Jahren können wir mal gucken, wie weit wir dann nach vorne gelaufen sind, ob wir nochmal eine private Finanzierungsrunde machen oder ob wir dann langsam auch zu den ganz erwachsenen Unternehmen gehören.
Zu einem erwachsenen Unternehmen, das klingt niedlich.
Ja.
Du hast jetzt auch dieses sogenannte Startup-Mindset schon so ein bisschen angesprochen, auch wenn ich den Begriff Mindset immer total furchtbar finde. Habt ihr den? Wo sitzt denn so euer Billy-Team? Ist da auch so ein fancy Büro, wie man sich das hier vorstellt, von Meta mit einem Bällebad und Tischtennisplatte und allem? Oder ist das nicht ganz so euer Mindset?
Ja, Bällebad verorte ich eher so in der Kita meiner Kinder. Also gibt's tatsächlich bei uns nicht. Und wir können auch gerne von Geisteshaltung anstelle von Mindset sprechen. Auch da
Begriff.
bin ich sehr offen. Aber grundsätzlich, also natürlich haben wir ein schönes Büro. Wir sitzen am Checkpoint Charlie im 11. Stock und können die Stadt überblicken mit sehr viel Glas. Aber am Ende sind gar nicht mal mehr so viele Leute ständig im Büro, sondern wir sind vollständig in dieser hybriden Welt angekommen, wo das Büro eher dafür genutzt wird, soziale Befriedigung zu haben, also dass man irgendwie zusammenkommt, Problem-Solving zusammen betreibt, dass man zusammen essen geht, dass man sich mal austauscht auch über Themen jenseits der Arbeit, weil das kommt in diesen Zoom-Calls ja häufig zu kurz. Sie sind sehr transaktional, sagt, okay, ist die Agenda, das Problem, was wir lösen wollen, okay, fertig, nächstes. Und das ist dann im Office immer noch mal ein bisschen anders, wo man so von Tisch zu Tisch noch mal quatschen kann und auch so die Zwischentöne mitbekommt. Und dementsprechend sind wir jetzt auch keine Verfechter rein Remote-Arbeiten, sondern wir sagen, es muss beides geben. Man kann sich, glaube ich, zu Hause manchmal, wenn man ein klares Projekt hat, gut konzentrieren. Aber man braucht auch irgendwie Kontakt zu seinen Kollegen und Kolleginnen. Und man braucht halt auch die Möglichkeit, zusammen im Office irgendwie Problem-Solving zu betreiben und sich in die Augen dabei zu gucken. Also deswegen, wir sind voll jetzt in dieser hybriden Welt aufgegangen.
Ist ja auch eigentlich sehr praktisch, vor allem für viele mit einem längeren Arbeitsweg. Gerade in Berlin sind
Total.
die Wege ja nicht gerade die kürzesten. Also da werden sich bestimmt einige der Mitarbeiter nicht drüber beschweren.
Nee, absolut. Und das steigert ja auch Effizienz, ja, wenn ich halt nicht mehr jeden Tag irgendwie 40 Minuten in die eine und 40 Minuten in die andere Richtung fahren muss, sondern die Zeit nutzen kann, um dann halt quasi ein klares Thema, was ich gerade vor mir liegen habe, was ich knacken will, dann auch wirklich knacken zu können.
Eine Frage, die mir dahingehend auch noch irgendwie auf der Zunge brannte, ist das Thema Name. Billy, ist das dein geheimer Spitzname? Seid ihr Billie Eilish Hardcore-Fans oder wie kam es dazu?
Ja, das müsste eigentlich meine Mitgründerin Eiger erzählen, weil die Billy den Namen gegeben hat. Und am Ende gibt es sehr, sehr viele Geschichten rund um Billy und sehr, sehr viele Assoziationen. Also wir haben damals, als wir den Namen dann auch festgelegt haben, gesagt, natürlich ist es irgendwie so, wir haben ja mit Factoring angefangen, ne? Und haben gesagt, es ist so ein bisschen wie das IKEA-Regal, es nimmt eine verstaubte Branche und macht sie halt frisch und leicht und trägt sie ins nächste Zeitalter. Auch so ein bisschen, was IKEA gemacht hat, diese ganzen schweren Eichenmöbel, die auf einmal weiß und leicht und jeder kann sie zusammenbauen. Und dieses Möbel ist was für jedermann, das, womit jeder interagieren kann. Diese Idee fanden wir halt sehr, sehr charmant. Dann natürlich das Persönliche, du hast Billie Eilish angesprochen, was ist ein sehr prominenter Vorname auch im englischen Sprachraum, auch diesen persönlichen Aspekt, der da mitschwingt. Und dann ist natürlich das ganze Thema Bill, also die Rechnung auf Englisch. Also es hat halt einfach für uns so sehr viele Assoziationen geweckt und hat einfach einen guten Klang gehabt, sodass wir gesagt haben, es passt eigentlich perfekt zu dieser Firma.
Ja, stimmt, auf das mit der Bill bin ich überhaupt nicht gekommen, aber das ist total einleuchtend auf einmal, wenn man es so sieht. Nochmal zum Thema der anderen Payment-Anbieter, die ja durchaus in den letzten Jahren total aus dem Erdboden schossen an aller Stelle, auch wenn es eher ja im B2C-Bereich ist. Viele von denen, was jetzt so zum Beispiel Unser oder N26 angeht, scheitern ja an irgendeiner Stelle so ein bisschen an dem Thema BaFin-Lizenzierung. Ich habe jetzt gelesen, das war bei euch nicht so das Problem, weil ihr die relativ von Anfang an sicher hattet. Aber wie siehst du das? Also was habt ihr an der Stelle richtig gemacht, dass ihr die so von vornherein bekommen habt und warum scheitern andere an der Stelle?
Ja, ich glaube, das Scheitern bei N26 und Unser ist ja auch eher, es ist jetzt kein Scheitern, aber es ist halt ein Thema, was du konstant in den Augen haben musst, weil du regulatorische Anforderungen natürlich immer umsetzen musst. Und ich glaube, alle haben ihre Lizenzen und alle müssen dafür sorgen, dass sie dann auch die Standards dieser Lizenzen erfüllen. Und das ist natürlich für ein Startup immer besonders schwierig, weil man immer denkt, ah, man will sich schnell bewegen und diese ganzen Policies, die man dann am Ende schreiben muss, Arbeitsrichtlinien, wie man auch so schön sagt, dann im BaFin-Deutsch, das verlangsamt einem natürlich und man fragt sich häufig, wozu sind die eigentlich gut am Anfang, merkt aber, wenn die Firmen wachsen, dass es dann halt schon sehr sinnvoll ist, dann auch gute schriftliche Dokumentation zu Sachen haben. Ich glaube, wir haben sehr früh halt investiert und Leute eingestellt, die sich in dem Bereich gut auskennen, um sicherzustellen, dass auch wenn es manchmal anstrengend ist, diese Sachen dann tatsächlich auch sehr, sehr, sehr fokussiert umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist ein Investment, was man machen muss, sehr bewusst machen muss. Und je früher man es macht, desto weniger muss man später aufräumen. Und aus unserer Erfahrung haben wir uns einfach entschieden, dieses Investment halt sehr, sehr früh zu machen.
Das war anscheinend von großem Vorteil.
Bis jetzt ja.
Eine andere Sache, die auch im Payment-Bereich immer häufiger eine Rolle spielt, sind Kryptowährungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im B2B-Bereich überhaupt groß eine Rolle spielt, aber gibt es da theoretisch Unternehmen, die vielleicht schon mal angefragt haben oder sich dafür interessieren, vielleicht ihre Transaktionen auch in Krypto zu bezahlen? Oder wäre das für euch überhaupt vorstellbar, das irgendwann in der Zukunft zu integrieren?
Also für uns ist momentan null ein Thema, nichts, was gerade irgendwie Wert beitragen würde zu dem, was wir anbieten. Und deswegen würde ich sagen, darum sollen sich andere kümmern. Das ist auf jeden Fall spannend, was da passiert, aber nichts, was uns jetzt in unserem geschäftlichen Alltag umtreibt.
Okay. Aber was treibt euch denn im geschäftlichen Alltag um? Also was sind so eure Kunden? In welchem Raum sind eure Kunden? Würde mich vor allem interessieren. Also ist das momentan eher eine deutschlandweite Dienstleistung oder seid ihr schon in ganz Europa? Wo genau wollt ihr da noch hin? Also wie weit habt ihr jetzt aktuell Expansionspläne?
Als Startup würde man immer sagen, ja, wir wollen natürlich die ganze Welt und überall sein und so schnell wie möglich und so weiter. Aber bei uns ist es so, wir waren lange nur in Deutschland, weil auch wieder zu dem Punkt, den ich eingangs gesagt habe, es ist schwierig, ein gutes Payment-Produkt zu bauen, was halt wirklich hohe Akzeptanzraten hat, was gut skaliert, was eine gute Erfahrung bringt, dann auch für Einkäufer und Händler gleichermaßen. Deswegen haben wir eigentlich die ersten 4 Jahre eigentlich nur in Deutschland gebaut und das Produkt sehr stark optimiert. Und haben jetzt dieses Jahr begonnen, das Produkt auszurollen über die Nachbarmärkte. Also wir sind jetzt live in Schweden, Österreich, haben gerade die Schweiz und die Niederlande als nächste Märkte, die alle in diesem Jahr noch kommen werden. und würden dann in 2023 dann auch die wesentlichen weiteren Märkte in Europa in den Fokus nehmen, sodass wir schon eine europaweite Lösung anbieten, weil wir natürlich merken, dass auch unsere Händler, gerade die größeren, dort eine ganz klare Nachfrage haben und zu sagen, ja gut, wir haben nicht nur ein Geschäft in Deutschland, sondern wir haben ein Geschäft in Österreich, wir haben ein Geschäft in Niederlanden, wir haben ein Geschäft in UK, wir haben ein Geschäft in Frankreich. Könnt ihr uns dort auch helfen? Weil es kommt ja wieder zu dem Punkt zurück, man will nicht für jedes Land eine neue Integration, einen neuen Partner managen, sondern will mit einem Partner, mit dem es gut funktioniert, am besten dann auch über Grenzen wachsen. Und diesem Bedürfnis wollen wir natürlich gerecht werden.
Also können dann auf jeden Fall eure Dienstleistung auch schon währungsübergreifend jetzt anbieten.
Ja, ist genau, das ist jetzt schon der Fall. Ich meine, schwedische Kronen sind jetzt schon eine andere Währung. Jetzt Österreich natürlich nicht, da ist auch Euro. Aber wir sind jetzt schon in der Lage, währungsübergreifende Transaktionen anzubieten. Und spätestens Ende 2023 wird das Einkaufen für jeden Händler, also von deren Kunden über ganz Europa möglich sein.
Gut. Dahingehend, dass ihr ja mit Klarna kooperiert, fiel mir jetzt noch die Frage ein, dass, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die hatten ja schon im Mai oder so war das, glaube ich, so eine Kündigungswelle und nach dem totalen Hoch, was die so vor ein paar Jahren hatten, ging es jetzt irgendwie so ein bisschen bergab irgendwie. Es kam jetzt auch die Tage nochmal eine Schlagzeile, dass eine zweite Kündigungswelle folgen wird bei Klarna. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf eure Kooperation an sich? Wie siehst du das? Geht's mit Klarna bergab oder hält sich der Spaß noch eine Weile?
Nein, ich glaube, für Klarna ist die große Herausforderung, die jetzt alle Wachstumsunternehmen getroffen hat. Und Klarna war natürlich total an der Speerspitze dieser Bewegung mit wirklich einem massiven Potenzial, wo sie gesagt haben, es gibt sehr viel VC-Geld gerade im Markt und wir haben die Möglichkeit, jetzt die USA mit einem sehr aggressiven Plan aufzubohren. Das versuchen wir jetzt. Und viele VCs hatten ja auch dieses reine Wachstumsparadigma, dass sie gesagt haben, schneller, 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 jetzt auch in den USA Vollgas geben. Und ich glaube, jetzt hatten wir halt ein sehr abruptes Landing und sind halt auf einmal von diesem Wachstumsparadigma zurückgefallen in so ein Profitabilitätsparadigma, dass alle sagen, okay, wie sind denn eure Unit Economics? Wie viel verdient ihr denn wirklich? Ich finde es auch ein bisschen unfair, was da gerade bei Klarna passiert, weil die Firma war profitabel bis 2019, hat da eine bewusste Entscheidung getroffen, jetzt Profitabilität mal ein paar Jahre zurückzustellen, um richtig schnell zu wachsen und hat jetzt sicherlich auch die Möglichkeit, auf diesem Pfad zurückzukehren, aber das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber jetzt grundsätzlich anzufangen, die Substanz dieses Geschäftsmodells in Frage zu ziehen, das irgendwie davor 15 Jahre auch über die 2008er-Krise wunderbar funktioniert hat, finde ich irgendwie ein bisschen Wohlfeil, auch ein bisschen einfach, aber es scheinbar gerade aller Mut. Deswegen macht man das gerne mal. Natürlich haben solche Dinge dann auch Auswirkungen auf eine Partnerschaft, weil das für Unruhe sorgt. Immer dann, wenn man halt den Kurs eines Unternehmens ändern muss, auch wenn das total nachvollziehbar ist, wie der geändert werden muss und alle verstehen, was sind gerade die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hat das natürlich Auswirkungen auf Fokus, darauf, wie Projekte dann auch vorangetrieben werden, weil natürlich Unsicherheit da ist. Und das heißt, man ist dann in einer Zeit, wo man sich dann nicht mehr so schnell und fokussiert zusammen bewegt, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Aber ich bin ganz sicher, dass man zu diesen Zeiten dann spätestens nächstes Jahr wieder zurückkehren kann.
Das klingt doch eigentlich sehr positiv. Im B2B-Bereich habe ich mich jetzt noch gefragt, wie schaut es denn da generell aus mit dem ganzen Thema E-Commerce? Hat der in den letzten Jahren hier auch so deutlich zugelegt wie im B2C-Bereich? Oder ist da doch noch in vielen Unternehmen so der klassische Katalogkauf vielleicht doch verstärkt gang und gäbe?
Also B2B ist stärker offline als B2C. Aber die Wachstumsraten sind entsprechend höher, von einer niedrigeren Basis, was jetzt in Richtung Online geht. Aber ich kann aus wirklich vielen Gesprächen auch mit sehr großen nationalen und auch europaweit tätigen Händlern sagen, dass B2B das große strategische Thema für die nächsten 2 bis 3 Jahre ist. Also alle sagen, die B2C-Welle ist jetzt eigentlich relativ gut durchgeschwappt. Das nächste große Thema jetzt gerade im Zuge von Corona wird es sein, B2B dann auch online zu bringen und dementsprechend auch wieder dieser Fokus beziehungsweise die Frage natürlich in den Vordergrund tritt, wie kann ich denn die Einkaufserfahrung, die viele Kunden jetzt als Privatkunden aus B2C kennen, wie kann ich denn sicherstellen, dass die auch bei einem Online-Rechnungskauf für B2B gleichermaßen gelten? Und dementsprechend gibt es jetzt, glaube ich, auch diesen Trend, den wir definiert haben, jetzt auch B2B online zu bringen mit vielen Unternehmen, die das aufgreifen und sagen, ja, super, diese Billi-Lösung, das soll nicht nur ein Unternehmen alleine machen, sondern wir können das auch. Und deswegen gibt es ja jetzt gerade im letzten Jahr bestimmt 3, 4, 5 Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen das auch probieren. Und wir sind natürlich froh über jeden, der halt versteht, was gerade die Online-Händler auf der B2B-Seite umtreibt und versucht dann mit uns zusammen dann auch gute Lösungen für die Industrie zu bauen, weil das hilft ja allen, wenn wir dort das Geschäft stärker digitalisieren können.
Woran liegt es aber, dass das im B2B-Bereich so ein bisschen länger dauert? Also im B2C war es ja natürlich Corona, was da sehr diesen E-Commerce-Trend besteigerte, weil die Leute einfach nicht mehr raus in die Innenstädte konnten. Warum braucht das im Unternehmensbereich irgendwie länger, um anzukommen?
Naja, weil im Unternehmen sind pfadabhängiger als Privatpersonen, weil sie halt bestehende Prozesse haben, die sich über Jahre, manchmal Jahrzehnte einfach eingespielt haben und die ändert man nicht mal so von heute auf morgen. Und wenn man sich mal anguckt, was ist denn, woher kommt denn diese Dynamik in BNPL, also Rechnungskauf für Privatpersonen? Naja, dann sind es die Millennials, also die jüngere Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, die halt es gewohnt ist, alles relativ schnell übers Handy mit einer sehr reibungslosen Erfahrung irgendwie abwickeln zu können, sind jetzt nicht die 50, 60, 70-Jährigen, die quasi diese Online-Revolution vorantreiben. So, wenn man sich überlegt, wer sind denn die Leute, die in Unternehmen immer noch die Entscheidungen getroffen haben, lange Zeit, ist das eher die ältere Generation, die es anders kannte und anders gewohnt war. Aber hier haben wir natürlich jetzt auch ganz langsam den Wechsel, dass Leute, die mit dem Smartphone aufwachsen, immer mehr in führende Positionen kommen und jetzt auch sagen, diese alte Welt, wo viel noch über Fax, Papierrechnungen oder E-Mail-Rechnungen und so weiter stattgefunden hat, das müssen wir auch alles jetzt in nächster Welle digitalisieren. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr naturgemäß, dass B2B einfach in der Natur der Sache dem B2C-Bereich hinterherhinkt. Aber wir werden dieselben Entwicklungen sehen, immer mit 5 bis 10 Jahren Verzögerung, die wir im B2C gesehen haben. Ganz sicher.
Würde euch ja auf jeden Fall zugutekommen dann an der Stelle.
Absolut, aber ich glaube, es ist einfach auch was wir sagen, dass das einfach eine große Herausforderung ist. Es ist ein Thema, was gelöst werden muss. Und dass wir Zahlungsmethoden, die ja lange Zeit in der Offline-Welt funktioniert haben. Also ich meine, der Rechnungskauf ist die wichtigste und beliebteste Zahlungsmethode auch in der Offline-Welt. Im B2B. Ja, noch viel mehr, als das jemals im B2C war. Du gehst ja nicht bist früher auch nicht in den Laden gegangen, hast ja, super Jeans, kann ich bitte nach 30 Tagen bezahlen und hast die Jeans mit nach Hause genommen. Aber im B2B war das ja gang und gäbe, irgendwie Waren einzukaufen und zu sagen, Rechnung, nach 30 Tagen Zahlungsziel, bezahle ich diese Rechnung. Und dann ist es ja ganz naturgemäß, dass wenn jetzt immer mehr Lieferketten auch über Online-Geschäft abgewickelt werden, dass dann auch die Zahlungsmethoden, die in der Offline-Welt gut funktioniert haben, in die Online-Welt gehen müssen. Und das heißt natürlich, Betrugsprävention muss, wenn ich die Leute nicht mehr sehe, digital funktionieren. Das muss trotzdem mit hohen Akzeptanzraten funktionieren, weil ich kann nicht irgendwie 30% oder 40% der Leute sagen, ja, ihr wollt diese Zahlungsmethode, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ihr das wirklich seid und ob ihr die Bonität habt. Deswegen wird das nichts. Und das heißt halt, man muss diesen Weg dann jetzt dann auch radikal bestreiten. Und das machen wir nicht nur alleine, sondern auch andere. Und deswegen macht es gerade so viel Spaß.
Du hast jetzt nochmal das Thema mit der Betrugsprävention angesprochen. Was genau habt denn ihr da für Mechanismen, die halt kontrollieren, wenn jetzt Kunde X von Unternehmen Y sagt, ich möchte jetzt Billy benutzen? Wie wird dann genau bei dem hingeschaut? Muss dann eine Person sich da irgendwie ausweisen und mit so einem Video-Ident oder kann man gleich mehrere Menschen anlegen? Wie funktioniert das, wenn jetzt ein Unternehmen mit euch durchstarten möchte?
Ja, idealerweise funktioniert wirklich alles ohne Videoident im Hintergrund, also über das Anzapfen von verschiedenen Datenbanken und quasi auch Transaktionsmerkmalen, also beispielsweise von wo wird die Transaktion getätigt, zu welcher Uhrzeit wird die Transaktion getätigt, wie genau sieht der Warenkorb aus, der da zusammengekauft wird, was sind die E-Mail-Domains, die diesen Warenkorb gerade kaufen und 1000 weitere Faktoren. Also bei uns ist es so, wir haben nicht nur ein Modell, was jetzt darüber entscheidet, ist das jetzt Betrug oder nicht Betrug, sondern unsere Betrugspräventionsmodelle sind händlerspezifisch, weil jeder Händler eine sehr unterschiedliche Käufergruppe hat. Also es ist was komplett anderes, ob du einen Elektronikfachhandel hast oder ob du jetzt einen Online-Baumarkt hast. Da sind die Betrugsdynamiken und Risiken natürlich jeweils ganz andere. Das heißt, du brauchst wirklich sektorspezifische Modelle, um das sauber aussteuern zu können. Und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet und was vor allen Dingen wichtig ist, dass du diese Modelle laufen lässt, ohne dem Kunden das Gefühl zu geben, er muss jetzt noch 25 Minuten warten und sich noch einmal komplett aktiv nackig machen, sondern dass du halt wirklich die Daten, die verfügbar sind, auf Basis der Transaktion, dass du die nutzen kannst und damit halt entscheiden kannst, ist das ein legitimer Kunde oder ist das kein legitimer Kunde?
Wie viele Kunden habt ihr so roundabout im Moment?
Also wir haben jetzt zum diesem Jahr weit mehr als 250.000 Kunden im Sinne von Einkäufern, die die Billi-Lösung genutzt haben, und ein paar tausend Händler, die jetzt auf Billi Live sind.
Und wo soll es in etwa noch hinkommen? Was ist so eure Wunschvorstellung?
Ja, du siehst das ja an Klarna, wie viele Händler es da gibt. Also ich glaube, da spricht man immer so von mehreren hunderttausend Händlern, die die Klarna-Lösung implementiert haben. Und das ist natürlich auch, wenn man relevant sein will und sagt, man löst, wie ich das ja vorhin versucht habe zu schreiben, ein wirklich relevantes Problem, dann muss man auch eine relevante Zahl erreichen. Und daran muss man sich dann in 5 Jahren auch messen lassen.
Ja. Wie kommt ihr denn so theoretisch an neue Händler? Ist das eher so eine Word-of-Mouth-Geschichte oder geht ihr da konkret auf Veranstaltungen, versucht neue Unternehmen zu akquirieren oder kommen die vielleicht irgendwie über Klarna, weil sie das Angebot darüber kennengelernt haben und dann euch halt quasi über diese Schnittstelle, die du da schon erwähnt hast, finden?
Ja, also ein Teil ist Klarna, ganz, ganz sicher. Also quasi die Möglichkeit, jetzt jedem Klarna-Händler das Angebot unterbreiten zu können, dann auf der Klarna-Schnittstelle auch B2B anzubieten. Ein großer Kanal. Der nächste große Kanal hast du auch angesprochen, ist das Thema Messen. Also wir waren jetzt gerade auf der Demexco in Köln, waren auf der K5, jetzt im Mai war das, glaube ich, sehr große Messe. Das funktioniert sehr gut. Auch das ist halt immer noch ein sehr persönliches Thema, so große Implementierungen von Payment-Technologie. Dann natürlich sehr stark auch über den Online-Kanal, wo wir mit vielen Fallstudien und Whitepapern halt zeigen, also genau die Fragen beantworten, die du auch aufgeworfen hast. Wann ist es denn sinnvoll, wirklich eine Lösung selbst zu bauen? Unter welchen Umständen kann das funktionieren? Und wann sollte man lieber eine Cloud-Lösung von einem Spezialisten einkaufen? Für welche Branchen lohnt sich das? Unter welchen Umständen und so weiter? Das sind alles Sachen, die du dann sehr gut in Whitepapern abhandeln kannst. Und das sind halt einfach verschiedene Kanäle, die man typisch aus dem Enterprise Sales eigentlich kennt, die wir dann auch ganz klassisch dort für uns nutzen.
Ja, dann klingt das auf jeden Fall nach einem guten Weg, den ihr da geht. Und ich drücke die Daumen, dass die, hast du mal gesagt, 10.000, 100.000 Kunden
Ja.
demnächst Realität werden. Danke dir an der Stelle auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und danke auch an alle Zuhörer fürs Zuhören vom Ohain Podcast. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Podcast. Und wer in Sachen Payment und Onlinehandel weiter auf dem Laufenden bleiben will, der folgt uns am besten hier, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, und auf onlinehändlernews.de.
Super, vielen
Tschüss.
Dank nochmal für das
Ja, danke
Gespräch.
dir
Bis
auch. Mach's
bald.
gut. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.